ja, auch den Kindern, Kindermitarbeitern viel Freude. Heute parallel hier zum Gottesdienst und auch morgen freuen wir uns schon auf das schöne Musical. Es wird wunderschön. Der vierte Sonntag im Advent. Was ist die Überschrift über diesen Sonntag? Wir haben es schon gehört. Jesus Christus, die nahende Freude. Jesus Christus, unser Herr, die nahende Freude. Im Philipperbrief, im vierten Kapitel, heißt es: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nahe. Und da darf man sich auch mal freuen und lächeln. Ja, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und ich möchte das im Zusammenhang lesen von Philipper 4 ab Vers 1. Hier steht geschrieben in Gottes heiligem Wort: Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, schreibt Paulus, meine Freude und meine Krone, man kann auch sagen mein Siegeskranz, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Ephodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein getreuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte, eure Milde, lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist, größer ist als alle Vernunft, als alle menschlichen Gedanken, er wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Es ist immer schwer vorstellbar und doch die Wahrheit, die Realität, als Paulus diesen Freudenbrief geschrieben hat, da war er im Gefängnis. Er war eingesperrt um des Evangeliums willen von Jesus Christus. Und er war nicht einfach nur so mal in Untersuchungshaft so ein bisschen, sondern er war schwer in der Gefahr, sogar zum Tode verurteilt zu werden. Philipper 1, Vers 20, da steht im gleichen Brief: Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, schreibt Paulus, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird. Und jetzt schreibt er, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist für mich Gewinn. Kennt ihr dieses Wort? Das Leben ist für mich Christus, das Sterben ist für mich Gewinn. Das heißt, er war dort im Gefängnis und es war gar nicht so unwahrscheinlich, dass er zum Tode verurteilt wird. Und er ist dennoch so in der Freude des Herrn, so in der Gegenwart des Herrn, dass er schreiben kann: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Freuet euch, abermals sage ich, freuet euch. Und er sagt: Ich möchte Jesus verherrlichen, sei es durch Leben oder durch Tod, ist mir ganz egal, Hauptsache Christus wird verherrlicht. Denn das Leben ist für mich Christus und so können wir auch sagen, deshalb ist für mich das Sterben Gewinn. Ihr kennt ja diese wunderbaren Worte, beispielsweise wie der Herr Jesus gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Das heißt, der Paulus, der war erfüllt mit einer echten, realen, tiefen Freude, die war so tragfähig, dass er selbst in einer Situation, wo jeden Tag jemand reinkommen konnte und konnte sagen, so es ist beschlossen worden, ihr Todesurteil, morgen werden sie hingerichtet, dass er trotzdem ganz echt in der Realität des Lebens erfüllt war mit der Gegenwart des Herrn und mit der Vorfreude, zum Herrn zu gehen. Und er stand mit beiden Beinen trotzdem völlig in der Realität, wusste, wie wir gelesen haben, um Probleme in den Gemeinden, stärkt da die Geschwister noch, macht auch Gedanken für den Fall, dass er wieder entlassen wird, was er dann tun würde, ja, und war erfüllt mit der Freude des Herrn. Das ist wunderbar. Und wir lesen hier so viele kleine Hinweise, was ihm alles Freude bereitet hat. Er freut sich zum Beispiel an den Geschwistern, dass sie seine Krone sind. Genau übersetzt ist der Siegeskranz. Der Unterschied zwischen Krone und Siegeskranz, also die Krone, die bekommt in der Regel der König, ja, oder der Kaiser. Und wer bekommt den Siegeskranz? Wenn ihr zum Beispiel die Olympischen Spiele von der Geschichte her kennt, ja, wenn jemand den Wettbewerb gewonnen hatte, heute kriegen sie eine Medaille umgehangen, ja, und damals haben sie den Siegeskranz aufbekommen. Ein Siegeskranz, das ist der Sieger. Und so verstehen wir auch, wenn Paulus sagt, dass er den Kampf des Glaubens kämpft oder er läuft in der Rennbahn, um den Siegespreis zu erhalten. Das heißt, er ist nicht voller Trauer im negativ bedrückenden Sinne, wenn er sterben würde, sondern er sagt, ja, ich bin ja hier, weil ich für Jesus hier bin, weil ich verkündigt habe sein Wort, weil ich Zeugnis gegeben habe, weil die Menschen wissen, sie brauchen Jesus Christus, ich durfte es weitergeben, deswegen bin ich hier. Und wenn ich so in die Ewigkeit gehe, dann bekomme ich einen Siegeskranz. Und er führt das noch weiter aus und er sagt, im Prinzip die Geschwister, die Menschen, die gläubig geworden sind durch ihn, natürlich der Heilige Geist wirkt es, Gott wirkt es, wir sind nur Diener, ja. Diese Menschen werden wie ein Teil seines Siegeskranzes sein in der Ewigkeit und da dürft auch ihr euch dran freuen. Wenn ihr ein stärkendes Wort von Gott weitergebt, dann bastelt ihr ein kleines Stück am Siegeskranz Gottes in der Ewigkeit. Wenn ihr ein Zeugnis gebt für den Herrn, vielleicht sogar verachtet werdet oder du hast beschrieben, ja, ist gar nicht einfach, da aufzustehen und etwas zu sagen, aber das ist ein Teil eures Siegeskranzes, ja, denn Menschen werden zu Jesus orientiert und vielleicht entscheiden sie sich oder Gläubige werden gestärkt im Glauben, ja. Und er hat nicht nur den Blick hier auf die sichtbare Realität, sondern gleichzeitig auf die unsichtbare Realität, dass all das hinführt zum Siegespreis des Glaubens, zu einem Siegeskranz. Und jetzt überleg mal, im Laufe der Zeit, deine Freunde, deine Geschwister, deine Verwandten, überall, wo du versuchst, zu Christus hinzuweisen, dass sie gerettet werden, dass sie die Liebe Gottes aufnehmen, dass sie von Neuem geboren werden, all das erfüllt ihn in diesem Moment mit Freude und er geht gern dem Herrn entgegen. Und so lasst uns auch leben, dass wir schauen auf das, was Gott wirken konnte in unserem Leben, durch seinen Heiligen Geist, was wir ausführen durften, in Freude mit ihm verbunden, wo er wirklich gegenwärtig war. Lasst uns an einem solchen schönen Gottesdienst innerlich diese Dinge anschauen und gestärkt sein im Blick auf den Herrn. Durch diesen Brief an die Philipper gibt er eine ganz freudige Zuversicht weiter, die andere ermutigt, tröstet und aufrichtet. Nichts wünscht Paulus den Philippern sehnlicher, als dass sie erfüllt sein möchten mit der Gesinnung, die auch Jesus Christus hatte. Denn diese Gesinnung des Herrn führt auch zu dieser Freude. Und ihr kennt, dass er zunächst die Unterordnung des Herrn Jesus so in den Mittelpunkt gestellt hat, die Erniedrigung unseres Herrn. Philipper 2, Vers 8, der Herr Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tode am Kreuz. Hier geht es in geistliche Geheimnisse hinein, ja. Erst die Erniedrigung und aus der Erniedrigung die Erhöhung zu Gottes Ehre. So auch beim Herrn Jesus, er erniedrigte sich, wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tode am Kreuz. Und dann heißt es, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, in den Himmeln, auf der Erde, unter der Erde. Und da haben wir dann wieder die Herrlichkeit, die Vorfreude. Alle Knie werden sich einmal beugen, egal ob der für uns jetzt übernatürlichen, unsichtbaren Welten, sichtbaren Welt, auch die unterirdische Welt wird genannt, ja. Alle Knie werden sich beugen und werden anbeten Gott und das Lamm. Da ist wieder die Freude. Und diesen Blick, den durchströmt dieser Brief, ja. Also er kommt immer von dem, wo schwierige Dinge sind, dahin, Gott anzubeten, zu verherrlichen, sich zu freuen auf seine nahe Wiederkunft. Er hatte dabei immer die Vorfreude auf die Herrlichkeit Gottes und auf diesen Moment, wenn alle Zungen Gott die Ehre geben und sagen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. In diesem Jahr hat uns da auch ein wunderbares Bibelwort aus dem Hebräerbrief schon beschäftigt. In Hebräer 12, im wichtigen Kapitel ab Vers 1 heißt es: Deshalb lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Ja, jetzt haben wir den Paulus angeschaut. Paulus war im Gefängnis um des Evangeliums willen und er hatte diese Freude. Wenn wir in dieses Jahr zurückblicken, wir hatten gebetet für verfolgte Christen. Und auch in diesem Jahr, wie oft ist das vorgekommen, dass Gläubige gefangen gesetzt wurden um des Evangeliums willen. Mal irgendeinen herausgreift, zum Beispiel der Pastor Bronson in der Türkei, ja, der verhaftet wurde und viele intrigante Dinge gegen ihn geredet wurden. Und ja, man wollte ihn am liebsten für immer ins Gefängnis stecken und nie wieder herauslassen. Und dank Gottes Gnade ist er freigekommen. Gott hat ihn freigemacht. Ja, und also er hat auch sehr, sehr wertvolle Glaubenserfahrungen gemacht in dieser Zeit. Also ein ganz schönes Zeugnis, das liest sich fast genauso wie bei Paulus, aber wie wichtig da auch das Gebet der Geschwister ist in so einem Moment. Und wir erleben das also heute, was Paulus damals erlebt hat und wie vielfältig. Und eure Gebete für Verfolgte sind nicht umsonst. Und das ist auch, Herr, schenk ihnen, dass sie diese Gegenwart von dir haben und dass sie erfassen, Herr Jesus, du kommst bald und dass diese Freude, die eigentlich kein Mensch normalerweise haben kann in so einer Situation, die Herzen erfüllt. Das haben wir ja vorhin gelesen, ja. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Versteht ihr, das ist nicht einfach. Wir hätten Gedankenkrieg, wir hätten depressive Empfindungen, wir hätten Schwierigkeiten in solchen Situationen, Ängste und es ist normal, wenn die da sind. Aber dann kommt der Geist Gottes und erfüllt dich mit seiner Gegenwart. Du betest zu dem Herrn, du bekommst den Blick auf die ewige Herrlichkeit Gottes, neue Freude durchströmt dich und du weißt, der Herr kommt bald wieder und du wirst aufgerichtet und Paulus konnte sogar andere aufrichten. Wie herrlich ist das? Wie schön ist das? Und das ist für uns alle eine Verheißung und so auch hier im Hebräerbrief Kapitel 12 eine Zeugenwolke, die im Glauben überwunden hat. Sie ermutigt uns, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde abzulegen und mit Ausdauer zu laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Ihr habt das wieder, ja? Der Wettlauf, das hat den Paulus immer beschäftigt. Ich bin in diesem Jahr ein bisschen zu wenig gelaufen. Ja, ich habe es mir vorgenommen jetzt für die Woche, wenn die Feiertage vorbei sind, habe ich mir vorgenommen, mehr rauszugehen, Gottes herrliche Schöpfung zu genießen, ihm zu danken. Ja? Und er schreibt hier von einem Wettlauf, das geht wieder zum Siegeskranz. Merkt ihr das? Der Mann war immer orientiert auf die Herrlichkeit Gottes. Der war schon so dabei, er wollte dort bei den Krönungsfeierlichkeiten dem Herrn die Ehre geben. Und das lasst auch unser Herz sein. Und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt kommt der Schlüssel, indem wir aufsehen auf Jesus, Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jetzt steht hier, der wegen der vor ihm liegenden Freude, oder um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jetzt guckt das mal an. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat der Herr hier überwunden. Und die Freude möchte er dir und mir schenken. Die vor ihm liegende Freude, die war so stark, dass er die Schande nicht achtete. Was ist die Schande? Die Schande ist, wenn Leute schlecht über dich reden, zum Beispiel. Ja? Er hat gesagt, egal. Die Freude, wieder beim Vater zu sein. Die Freude, in seiner Herrlichkeit zu sein. Dann sollen die Leute gerade schlecht reden. Aber ich werde treu sein meinem Gott. Ist das schön? So eine Freude zum Überwinden. Die Freude, um dieser Freude willen, erduldete er das Kreuz. Er erduldete das Kreuz. Er hielt aus, er hielt durch. Ja? Wenn man schwer tragen muss, einige Männer von euch haben mir erzählt, wie sie früher schwere Lasten tragen mussten. Ja? Zum Beispiel beständig solche schweren Säcke oder sowas. Und wie schwer das war. Ja? Und das hörte schier nicht auf, den ganzen Tag solche Arbeiten. Und eine Freude ins Herz zu bekommen auf die himmlische Herrlichkeit Gottes, die diese Fähigkeit bewirkt, weiterzugehen, nicht aufzugeben, nach oben zu schauen, durchzuhalten. Das ist, was der Herr uns schenken möchte. Wunderbar. Und so setzte er sich zur Rechten des Thrones Gottes und erlangte die Herrlichkeit. Wir sind heute hier. Und immer wieder, auch in diesem Jahr, ist mir das wichtig geworden. Gottesdienste sind eigentlich ein kleines Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Im ganz Kleinen, versteht ihr? Also als Mose die Stiftshütte herstellen sollte, als Gottesdienstort für das Volk Israel, da wurde ihm ein Original im Himmel gezeigt und es wurde gesagt, mach genau ein Abbild auf der Erde, und die Maße wurden ihm gegeben. Ja? Und wenn wir über Anbetung sprechen, dann haben wir immer in der Offenbarung diese großen Scharen von Menschen, die vor dem Thron Gottes und dem Lamm anbeten. Und wir haben hier auf der Erde, im Prinzip sollen wir ein Teil werden von dieser Anbetung. Ein Teil von dem, dass wir praktisch, wenn man das geistlich anschaut, eins werden, denn die gehören ja alle zusammen. Wir hier auf der Erde, die wir an Jesus glauben, die wir ihm nachfolgen und die, die schon bei ihm sind, die ihm treu waren, gefolgt sind und anbeten vor dem Thron, die, die vor uns praktisch die Wolke der Zeugen zu seiner Ehre gelebt hat, die Geister der vollendeten Gerechten werden beispielsweise genannt, und wir und die, die nach uns gläubig werden und alle eins werden in der Anbetung vor Gott. Oder wir haben angeschaut, das Abendmahl, es hat ja viele tiefe Bedeutungen, und eine ist ein bisschen ein Teil zu sein des Hochzeitsmahls des Lammes, das einmal stattfinden wird in den Himmeln. Jesus Christus, die Braut des Lammes an seiner Seite, das ist die Gemeinde, die Überwindergemeinde, die Vollendeten, die Gott die Treue gehalten haben bis in seine Herrlichkeit. Und wir sollen hier schon dazugehören, und so dass diese Abendmahlsfeier hineinreicht in dieses zukünftige Bild der Hochzeit des Lammes am Thron Gottes. Und auch diese Freude, die langt auch von hier, von der Erde hinein in die Herrlichkeit Gottes. Denn dort ist keine Träne mehr, da ist kein Leid mehr, da sind keine Krankheiten mehr, da ist die Freude in Jesus Christus vollkommen. Und jetzt geht es darum, dass unsere Herzen, unser Geist durch den Herrn Jesus angeschlossen werden in der Hingabe, im Leben für ihn, auch in der Selbstverleugnung, dann aber auch in der Freude und in der Anbetung zu seiner Ehre. Ganz eins zu werden mit der himmlischen Welt. Schaut euch mal alte Erweckungslieder an. Schaut euch mal alte Erweckungslieder an. Das ist nichts Neues, was ich hier predige. Das war den Gläubigen vollkommen bewusst. Vollkommen bewusst. Großer Gott, wir loben dich. Ja, nimm mal dieses Lied. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Und ihr habt dann wie die Cherubim anbeten. Ihr habt wie die Engel anbeten. Ihr habt wie die Gemeinde anbetet. Ihr habt wie die Gemeinde auf der Erde anbetet. Und in diese Einheit zur Ehre Gottes möchte uns Gott hineinnehmen und in seiner Freude leben lassen. Und das kann im Alltag überwinden. Wenn wir natürlich nur im Irdischen kleben und denken und handeln und tun, dann nicht. Aber wenn wir in Jesus Christus geistlich auf ihn ausgerichtet leben, dann kann uns diese Freude erfüllen, auch in allen Alltagssituationen. Etwas Wunderbares. In 1. Thessalonicher 4 wird dann diese Nähe der Wiederkunft, wird die Wiederkunft des Herrn beschrieben. 1. Thessalonicher 4 ab Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen von den Himmeln. Und die Toten in Christus, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir die Lebenden, also die in Christus Lebenden, ja, das gehört ja zusammen, nicht irgendjemand, nicht alle, die mal irgendwann gesagt haben, Herr, ja, ich möchte für dich da sein, sondern wirklich die, die in Christus leben. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Dann wird das für alle Gläubigen, die in Jesus Christus sind und leben, Wahrheit, Realität, das wird passieren. Da werden alle, die in Christus Jesus sind in diesem Moment, die werden verwandelt werden, ihm entgegen entrückt werden und dieser Schall der Posaune, ja, wird von ihnen gehört werden und sie werden so entrückt. Erinnert ihr euch, als der Herr Jesus, er war gekreuzigt worden, er war auferstanden, er hat seine Jünger nochmal gelehrt und dann entrückt wurde, dann schauten sie ihm nach. Und dann kamen Engel, werden beschrieben als Männer in weißen Gewändern, und sie sagen, ihr Männer, was steht ihr hier und schaut gen Himmel? Dieser Jesus, den ihr habt in den Himmel fahren sehen, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr es gesehen habt. Ja? Und dann werden wir zu ihm entrückt, wenn wir in Jesus Christus leben und sind, in den Wolken und vereinigt mit ihm. Und dann wird das, was ich beschrieben habe, diese Einheit, ja, dass wir eigentlich schon zu dieser geretteten himmlischen Welt gehören, heute schon, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn unser Leben Jesus ist, dann wird diese Einheit ganz werden. Ganz werden. Bibelschüler lange vor meiner Zeit an der Bibelschule, die haben mal was gemacht. Wirklich, die haben das gemacht. Der Bibelschulleiter, der hat in einem höheren Stock an der Bibelschule gewohnt. Naja, und Prüfungen waren fertig und so weiter. Ja, ist immer eine gefährliche Zeit, ja, wie auch nach dem Abitur so. Dann haben die eine Statue genommen, mitten in der Nacht, haben die vor das Fenster des Bibelschulleiters gezogen mit einer Konstruktion, haben die angeleuchtet und haben mit einer echten Trompete geblasen. Ja. Er hat das aber gut aufgenommen. Ja. Er hat sich immer so gefreut auf den Tag des Herrn. Ja. Und er hat das aber gut verstanden. Ja. Sie wollten ihm Freude machen. Ne. Oh, natürlich. Der Tag ist da. Ich habe das wirklich gemacht. Ja. Der Tag ist da. Ja. So ist das. Wunderschön. Und so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Plötzlich wird es geschehen. Plötzlich wird es geschehen. Habt ihr schon mal das so erlebt, wenn dieser Moment, wo ist jetzt mein Portemonnaie? Wo ist jetzt mein Schlüssel? Am Auto, du willst rein, das ist weg. Ihr müsst jetzt nicht alle. Das ist plötzlich. Das ist plötzlich. Dann ist er da. Versteht ihr? Da ist er da. Dann ist der Herr da. Plötzlich und in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Bei einem Wimpernschlag steht auch geschrieben. So schnell. Haben wir hier Biologen unter uns. Wie oft geht der Wimpernschlag durchschnittlich? Sehr oft. Ne? Wir merken das gar nicht so. Ja? Ein Wimpernschlag. Ist der Herr da? Ja. Und dann sagt der Herr Jesus in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Sei vorbereitet, dann brauchst du nicht erschrecken, dann freust du dich. Ja? Herr, ich komme zu dir. Euer Herz erschrecke nicht. Johannes 14, Vers 1, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagt der Herr. Wenn es nicht so wäre, hätte ich denn dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Als wir in Rumänien waren auf Missionsreise, da wurde auch eine Stätte bereitet. Ganz, ganz, ganz liebe Geschwister, total nett, ja. Die haben uns dann ihr Schlafzimmer ausgeräumt. Wir waren eine Gruppe von vielleicht 8 Leuten, ja. Und dann haben wir Schlafsack an Schlafsack an Schlafsack genau in das kleine Zimmer reingepasst. Genau in das kleine Zimmer. Das war menschlich in Liebe eine Stätte zubereitet. Der Herr sagt, die himmlischen Wohnungen werden noch viel schöner sein, geräumig sein, wunderbar, alles vorbereitet für dich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das ist ja genau das. Jesus will wiederkommen und die, die zu ihm gehören, zu sich nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, sagt er, dahin wisst ihr den Weg. Und da spricht Thomas hier, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist oft gar nicht so bewusst, dass die Stelle auch zur Entrückung zählt. Ja? Ich bereite euch eine Stätte, ich werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen. Ich bin der Weg dahin, die Wahrheit und das Leben. Niemand, kein einziger Mensch zu keiner Zeit, jetzt hier irgendwo auf der Welt, an keinem Ort, kommt zum Vater im Himmel, außer durch Jesus Christus. Aber in Jesus Christus. Freut euch in dem Herrn, alle Wege werden die, die in ihm sind, entrückt werden, die wirklich in ihm sind. So schön. Und dann dürfen wir ja in der Bibel noch tiefer einen Blick nehmen auf diese Herrlichkeit, wo diese Wohnungen sind. Nehmen wir mal Offenbarung 22, einen Blick in das himmlische Jerusalem. Offenbarung 22, ab Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. Klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf der Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden regieren von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Stimmt beides. Stimmt beides. Strom lebendigen Wassers. Strom lebendigen Wassers. So etwas Schönes. Ganz klares Wasser. Schon hier auf der Erde, wenn man an einen See kommt, an einen Fluss, der voll klaren Wassers ist und diese wunderschöne Vegetation dann hat, ja, diese noch gesunde Landschaft, da merkt man schon so viel von der Herrlichkeit Gottes. Etwas Wunderbares. Und das hier unvergleichlich schöner noch. Unvergleichlich schöner. Kennt ihr so große Alleen, große Straßen in Großstädten, wo dann so Bäume entlang gepflanzt sind und in der Mitte auch Bäume, ja? Und hier sind das dann Bäume des Lebens. Bäume des Lebens. Wenn ihr davon esst, werdet ihr, obwohl ihr sowieso schon keine Schmerzen mehr habt, kein Leid, keine Tränen, all das ist abgewischt worden durch Gott, werdet ihr noch einmal gestärkt und wunderbare Wirkungen gehen von dem aus. Ja? Es ist einfach nur herrlich. Ich habe mir jetzt was erlaubt, Weihnachten. Das ist so ein bisschen mein Lieblingsgetränk. Mangosaft. Maracuja-Mango. Trinke ich sehr gerne, schmeckt total lecker. Habe ich mir jetzt mal genehmigt. Ich sag euch, die Früchte des Lebens sind noch viel leckerer. Viel leckerer. Das werden Sachen sein, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Wie schön und wie lecker und wie angenehm und wie herrlich und gesund das alles sein wird. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir im Paradies Gottes zu sein. Deswegen lasst uns überwinden in der Freude des Herrn. Lasst uns schauen auf den Herrn, nicht niederziehen lassen, nicht bedrücken lassen, nicht den Glauben verleugnen, nicht Sünde mitleben, nicht an der Welt verhaften, sondern sich lösen und in Jesus Christus seinen Weg gehen, zur Ehre Gottes des Vaters. Sorge macht mir, dass in der Heiligen Schrift an allen Stellen, wo es um Entrückung geht, schaut das mal nach, ob ihr was anderes findet, wenn so Gleichnisse sind. Nicht immer so, die Gläubigen machen sich bereit und die Hälfte wird genommen und die Hälfte bleibt zurück. Oft wird so verkündigt, als wenn alle wären da, aber ich finde kein Gleichnis, wo das so ist. Also bei den Jungfrauen, die machen sich auf den Weg, die sind von Neuem geboren, die haben den Heiligen Geist, die einen haben Öl, die anderen haben kein Öl mit in ihren Gefäßen. 5 und 5. 5 und 5. Schauen wir auf was anderes. Der Herr Jesus sagt, dann werden 2 auf dem Felde sein. Kennt ihr das? Werden 2 auf dem Felde sein. Der eine wird genommen, der andere wird gelassen. Halbe, halbe. Und dann gibt es das nochmal an einer anderen Stelle. Also ein Mann wird genommen, ein Mann wird gelassen, eine Frau wird genommen. Und das betrifft ja schon sowieso nur immer die, die Bezug zu Jesus haben. Und jetzt kommt dieses Geheimnis von Paulus, wie wir uns alle Wege in Christus freuen können, wenn Christus wirklich unser Leben ist. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater Bezug Entrückung, außer durch ihn. Aber Jesus muss wirklich mein und dein Leben sein. Nicht Jens ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Jens würde was ganz anderes leben. Christus ist mein Leben. Deswegen darf ich hier sein. Dürft ihr hier sein? Können wir hier zusammen sein? Und das eben auch im Alltag. Ist Christus unser Leben? Dann ist auch Sterben unser Gewinn. Oder dann können wir uns auch freuen auf diese Entrückung und werden nicht zurückbleiben. Und er war so erfüllt, er sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ja? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Dieses Nahesein hat 2 Bedeutungen. Freut euch, denn der Herr ist nahe, ist einmal die Bedeutung von der Zeit her. Er kommt bald. Es dauert nicht mehr lange. Und das zweite ist, er ist nahe. Du bist in der Gegenwart des Herrn. Du stehst auf und das Erste, was du tust, ist beten. Herr, ich lege mein Leben in deine Hände. Der Tag soll dir gehören. Deinen Weg möchte ich gehen. Herr, erfülle mich mit deiner Gegenwart. Herr, zeig mir deinen Weg. Herr, führe alles so, dass dein Wille geschieht und nicht mein Wille geschieht. Heute an diesem Tag. Und dann ist die Gegenwart Gottes auch da. auch bei der Evangelisation, ganz besondere Verheißung. Ihr kennt ja das Ende des Matthäusevangeliums. Und auch da sagt der Herr, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem er sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeit. Denn das ist die Gegenwart, der Herr ist nahe. Ja? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeit Ende. Und dieses Angebot der Nähe des Herrn, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und werde Gemeinschaft, Abendmahl mit ihm halten. Gilt an jedem Tag. Der Herr möchte uns ganz, ganz nahe sein. Und er ist auch ganz nahe, er wird bald kommen, bald kommen, bald kommen. So, und dazu habe ich ja auch vorbereitet über Daniel 2 viele Dinge, möchte es aber einfach mal so zusammenfassen. Daniel deutet König Nebukadnezar einen Traum, den niemand kannte und niemand deuten konnte. Und da war ein riesengroßes Standbild aus verschiedenen Elementen und am Ende werden die Füße dieses Standbildes durch einen Stein kaputtgeschlagen und das Standbild, es bricht zusammen. Und in diesem Standbild hatte Gott eine fantastische Prophezeiung durch die Jahrhunderte gegeben. Man muss sich das mal vorstellen. Der Nebukadnezar, das war so um 600 vor Christus herum, als diese Offenbarung geschah, bekam von Daniel das ausgelegt, damals 600 vor Christus, und es sind dann noch mehr Offenbarungen, die das sogar noch näher bestimmen, dass dieses goldene Haupt das babylonische Reich ist, dass danach aus Brust und Arme waren aus Silber bei diesem Standbild, das medo-persische Reich kommen wird, aus Kupfer gab es einen Bauch und Lenden, dass das griechische Reich kommen wird, wird alles noch in verschiedenen Bildern näher beschrieben. Dass dann Schenkel aus Eisen und Füße teils aus Eisen und aus Ton entstehen werden, sich teilen, also das römische Reich wurde vorausgesagt und die Teilung des römischen Reiches und dass zum Ende der Zeit dann so wie Füße entstehen werden aus Lehm und Eisen vermengt, die nicht richtig zusammenhalten. Das sind Länder, die zu einer Einheit gebracht werden sollen als römisches Reich, aber nicht richtig zusammenpassen. Und auch Ost und West bleibt dann doch wieder getrennt, weil es wächst ja nicht zusammen. Das ist das, was wir jetzt erleben. Das wurde 600 vor Christus offenbart und ist Schritt für Schritt für Schritt für Schritt alles eingetroffen. Wie groß ist Gott? Versteht ihr? Wie groß ist Gott? Gott sagt ja mal so in einem Traum die ganze Weltgeschichte von 2600 Jahren und sagt, so wird das geschehen. Und ich werde immer meine Leute herausretten. Es wird immer die geben, die mir treu sind. Es wird immer die geben, die für mich leben und nicht für sich selber. Die für Gottes Ziele leben und nicht für ihre eigenen Ziele. Und sie werden einmal in der Herrlichkeit des Himmels sein. Wie groß ist das? Wie wunderbar ist das? Und wir gehen auf die Zeit zu, wo der Herr wiederkommt. Denn viele, viele, viele dieser Dinge erfüllen sich vor unseren Augen. Es soll wieder das Großrömische Reich aufgebaut werden. Ja? Die nationalen Grenzen sind unbedingt zu zersprengen. Die sind ja viel zu eng für die Machthaber. Ja? Da muss ja unbedingt wieder ein Weltreich entstehen und ja. Wir wissen, wo das endet. Wir haben das ja in wehenartiger Form schon hinter uns. Ja, das Römische Reich, das begann zur Zeit der ersten Christen, wie dann die Verfolgungen kamen, bis es zu Ende kam. Man kann ins Mittelalter schauen. Man kann dann schauen, wie Napoleon sich krönen ließ und ganz bewusst in die Nachfolge der Deutsch-Römisch-Reichskaiser hineinging und der nächste schreckliche Krieg begann, aber auch dieses ist wieder zerschlagen worden. Man kann schauen, wie Adolf Hitler dann ganz bewusst auch diesen Terminus des Dritten Reiches und Tausendjährigen Reiches, und da reichte auch wieder der Nationalstaat nicht, sondern es musste wieder in die Weite gehen. Es sollte wieder dieses große Reich werden, ja. Und Gott sei von Herzen Dank, ist es wieder zerschlagen worden. Und jetzt reicht den bösen Mächten im Himmel wieder nicht, dass der Nationalstaat bleibt. Jetzt muss es wieder das große Reich werden, um Macht zu bündeln und Diktatur aufzubauen. Aber wir wissen, wenn das Ganze seinen Höhepunkt erreicht, dann wird der kommen, der größer ist als alles. Jesus Christus, der Herr der Herren und der König der Könige. Jesus Christus, der sein Leben für dich gegeben hat am Kreuz auf Golgatha. Jesus Christus, der verheißen ist seit Anbeginn der Menschheit durch viele Propheten und Offenbarungen Gottes. Jesus Christus, der bald wiederkommt. Und wir brauchen uns eben nicht niederziehen lassen durch das Wissen auch um schwierige Zeiten, die vor uns stehen, sondern wir dürfen sagen mit, und das ist so schön, mit Paulus und mit der ganzen Wolke der Zeugen, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch, denn der Herr ist nahe. Wir gehen ihm entgegen und seiner Herrlichkeit. Der Herr segne uns. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, danke, dass du uns in einer Freude leben lassen möchtest. Herr, wir wollen uns freuen auf deine Wiederkunft. Danke, Herr, dass du bald wiederkommst. Danke, lieber Herr, dass du ganz gegenwärtig bist. Danke, lieber Herr, dass wir dir unser Leben schenken durften. Und auch heute, Herr, reinige uns in deinem kostbaren und teuren Blut, Herr, von allem, was uns irgend von dir trennt. Nimm es alles hinweg und nimm unser Leben ganz zu dir hin. Lass uns für dich da sein in dieser Welt und diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen und den Wettlauf laufen und diese herrliche Siegeskrone erlangen. Wir freuen uns darauf, wenn du wiederkommst, Herr. Du wirst ein herrliches Reich errichten zu deiner Ehre. Und wir bitten dich, Herr, schenk, dass viele, die heute noch nicht gerettet sind, auch mit dabei sein werden, dass sie dir ihr Leben schenken und dass auch morgen der Gottesdienst in die Herzen dringen darf, die Gespräche, die Gemeinschaft zur Rettung führen, zur Stärkung des Glaubens und zu deiner Freude. Wir beten dich an und geben uns in deine Hände. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.